15 fahren wir fort mit dem Love Colleague mit unserem lieben Bruder Dr. Roger Libby. Ein Psalm Davids vorzusingen, die Himmel erzählen, die Ehre Gottes, das haben wir heute Morgen anschaulich vor Augen gemalt bekommen. Und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Weltende. Er hat der Sonne eine Hütte an ihnen gemacht und dieselbe geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen den Weg. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und bleibt nichts vor ihrer Hitze verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch wird ein Knecht durch sie erinnert. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Fehler. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Hort und mein Erlöser. Lasst uns aufstehen und dem Herrn diesen Nachmittag übergeben. Du Schöpfer Himmels und der Erden, du dreimal heiliger Gott, wie danken wir dir, dass du in der Schöpfung dich kundtust und in deinem wunderbaren, ewigen, klaren, hellen Wort. Und so gebrauche auch diesen Nachmittag, rüste du Bruder Dr. Libby aus mit aller Gnade, mit deinem Geist, mit aller Kraft, und auch uns, dass wir die Schätze aus deinem Wort heben, essen und trinken, was du uns zu geben hast, um dich noch inniger zu lieben, dir noch völliger zu folgen und durch uns noch viele andere. Hab du Dank dafür. Amen. Amen.
Thank you.
wird es erst einmal im Himmel klingen. Aber jetzt schon singen dort die Gemeinde der Erstgeborenen und die Geister der vollendeten Gerechten und die Engel, heilig, heilig, heilig. Und wir dürfen jetzt weiterfahren und hören von diesem wunderbaren Gott und seinem ewigen, siebenfach durchläuterten Wort, das uns ihn offenbart, den Herrn Jesus, der uns zu diesem Gott nahegebracht hat. Und wir sind so dankbar, dass er unseren lieben Bruder Dr. Roger Libby zu uns gebracht hat. Er studierte Musik und Theologie und die Sprachen der biblischen Welt, Griechisch, Klassisches und modernes Hebräisch, Aramäisch, Akkadisch. Er arbeitete als Bibelübersetzer an drei Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000. Wir haben hinten noch zwei ausliegen. Herzliche Empfehlung, diese kostbaren Bibelübersetzungen mit nach Hause zu nehmen. An der STH Basel sowie auch Professor Mauerhofer lehrte er als Hochschuldozent Archäologie des Alten Testaments. Roger Libby promovierte am Whitfield Theological Seminary in Florida mit einer Abhandlung über den zweiten Tempel in Jerusalem. Auch das Buch empfehle ich herzlich, wir konnten es diesmal nicht nachbestellen. Herzliche Empfehlung, dieses wertvolle Buch über den zweiten Tempel sich zu kaufen. Hat dort auch in Jerusalem in den Fachbereichen Archäologie und Judaistik studiert. Und vielleicht können Sie noch etwas auch Persönliches dann sagen, wenn Sie hier sind. Ich kenne Sie ja auch noch nicht so sehr gut. Aber ich durfte Bruder Libby kennenlernen bei den kleinen Konzerten mit den Kindern vor Jahren, als ich noch hier war. Und ich war so bewegt, eben wie einfach er die Herrlichkeiten Gottes weitergibt, auch gerade für die Kinder in der Musik. Und wir haben jetzt gerade am Tisch gehört, er war in Bolivien und hat dort zwei Konferenzen durchführen dürfen, gerade auch über Musik. Es ist uns ja ein Anliegen, dass auch gerade Studenten und Menschen, die in Zukunft einmal Verantwortung übernehmen in Staat, Kirche und Gemeinde, von dieser wunderbaren göttlichen Lehre ergriffen werden. Wir haben viele anschreiben dürfen, wir haben viele Plakate weiterschicken dürfen. Und ich möchte euch einfach bitten, doch mitzubeten, dass die einzelnen Kontakte entstehen, so wie ihr, einer hat es dem anderen weitergesagt. Ich bin jetzt etwas traurig, dass doch wenige da sind, aber ich danke dem Herrn für jeden, der da ist. Wir sind sehr dankbar für jeden, der da ist. Aber betet doch mit. So Gott will, dürfen wir im nächsten Jahr vom 28. Februar, auch da hat Bruder Levi wieder zugesagt, bis zum 1. März das nächste Kolleg hier durchführen. Betet doch mit, dass die, zu denen wir die Plakate schicken durften und die Einladungen in Heidelberg, in Schwäbisch Gmünd, in Stuttgart, in Calw, in Karlsruhe, in Tübingen, ja, an viele Stellen, Universitäten durften wir die Plakate schicken, dass doch jetzt auch die Kontakte kommen. Ein Bruder kam, hat es im Internet gesehen, er kam aber am Donnerstag schon und musste dann wieder weiter. Betet weiter mit, denn der Herr sagt in Richter 5, Vers 9, die Edlen meines Volkes, die Verantwortung haben, die liegen mir am Herzen. Und dazu sollen auch diese Kollegs dienen. Love bedeutet ja, also hat Gott die Welt geliebt und zugleich lehret alle Völker. Das ist der Auftrag für jeden von uns. Und nun freuen wir uns, dass wir Bruder Libby diesen Nachmittag übergeben dürfen. Viel Gnade. Danke.
Wir sind heute Morgen im Zusammenhang mit dem Thema Bibel und Wissenschaft, die Forschung hat Verspätung, bei Punkt 28 angekommen. Wir fahren jetzt weiter mit 29, Bakterien und tote Menschen. In 4. Mose 19,11 finden wir folgende Anweisung: Wer einen Toten anrührt, irgendeine Leiche eines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Vers 16, und jeder, der auf freiem Felde einen mit dem Schwert erschlagenen oder einen Gestorbenen oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab anrührt, wird 7 Tage unrein sein. Warum diese Gebote bezüglich der Berührung mit dem Tod? Nun, uns ist es heute völlig klar, aber das ist erst gekommen mit Dr. Med Ignaz Semmelweis, der ja übrigens jüdischer Abstammung war. Er lebte 1818 bis 1865 Er forderte als erster das Händewaschen vor Entbindungen. Und zwar damals zur Reduktion des verheerenden Kindbettfiebers. Es war so, im 19. Jahrhundert starben in den Spitälern etwa ein Drittel der Frauen, die zur Geburt kamen. Und die schlimmsten Spitäler waren die fortschrittlichsten, die Universitätsspitäler. Dort starben am allermeisten. Warum genau dort? Weil dort eben am meisten Forschung betrieben wurde an Toten, durch Sektionen. Und so war das ganz üblich, dass Ärzte in einem Raum arbeiteten, Tote sezierten, kam eine Frau, hochschwanger, auf die Station zur Entbindung. Die gingen dann rüber in den Gebärsaal, verrichteten ihre Arbeit, ohne die Hände zu waschen, und die Frauen starben in so großer Zahl. Dieser Mann wurde allerdings von seinen wissenschaftlichen Kollegen verspottet, ausgegrenzt. Der arme Semmelweis endete in einer psychiatrischen Anstalt. Erst Dr. Med. Josef Lister, 1827 bis 1912, führte schließlich erfolgreich antiseptische Maßnahmen in die Medizin ein. Sprich, Händewaschen als eine ganz normale Voraussetzung für den Kontakt in den Spitälern. Aber die Bibel hat das schon vor Jahrtausenden gelehrt, dass man eben nicht Tote anrühren darf und dann jeglichen Kontakt weiterführen kann. Und wir sehen, die Bibel schreibt vor, das Waschen, 4. Mose 19, Vers 19, und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und am Abend wird er rein sein. Hier habe ich zwei Ritualbäder fotografiert in Jerusalem, ganz nahe beim Haupteingang zum Tempel, zur schönen Pforte. Sieht man hier dieses Ritualbad im reinen Zustand. Im unreinen Zustand ging man da runter über den breiten Weg, hat sich völlig untergetaucht, gewaschen und dann umgedreht, und über den schmalen Weg ging man dann hinauf in gereinigtem Zustand. Hier bei diesem Ritualbad sieht man nicht nur die zwei Wege, sondern sogar wird angedeutet die zwei Pforten. Ja? 30. Punkt, Hygiene durch Baden. Wir haben jetzt nur gerade die Hygiene gesehen in Verbindung mit der Berührung von Toten. Aber die Bibel geht weiter. Die Hygiene wird gelehrt in 3. Mose 15, in vielen anderen Zusammenhängen auch. Nur als Beispiel, 3. Mose 15, Vers 16, und wenn einem Mann der Samenerguss entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis an den Abend. Und jedes Kleid und jedes Fell, worauf der Samenerguss kommt, soll im Wasser gewaschen werden. Und es wird unrein sein bis an den Abend. Diese Ritualbäder sind noch viel ausführlicher in 3. Mose 15, im gesamten Kapitel, gelehrt. Und auch in anderen Kapiteln der Bibel. Und so war das jüdische Volk das einzige Volk früher, das eine solche Hygiene pflegte. Das kannte man in Europa lange gar nicht, bis in die Neuzeit hinein. Und man versteht, warum damals, 1347 bis 1352, als in Europa der schwarze Tod tobte. Damals starben ja etwa 25 Millionen Menschen. Ein Drittel von Europa wurde durch die Pest hinweggerafft. Und schnell fand man die Ursache heraus. Die Juden sind schuld, denn sie haben die Brunnen vergiftet. Und es gab auch einen klaren, überzeugenden Beweis, dass die Juden an dieser Sache schuld sein mussten. Unter den Juden gab es viel, viel weniger Epidemieopfer als unter den Nichtjuden. Aber das hing eben nicht damit zusammen, dass die Juden die Brunnen vergiftet hatten, sondern niemand in Europa praktizierte solche Hygiene wie die Juden. Aufgrund der Bibel. Und damals wurden dann in Judenverfolgungen etwa 1 Million Menschen umgebracht. Lange vor den Nazis. Punkt 31, Isolation. Im Zusammenhang mit Aussatz finden wir in 3. Mose 13, Vers 45 dieses harte Gebot oder scheinbar harte Gebot, und der Aussätzige, an dem das Übel ist, Seine Kleider sollen zerrissen und sein Haupt soll entblößt sein. Und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Alle die Tage, da das Übel an ihm ist, soll er unrein sein. Er ist unrein. Allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Es klingt hart, wenn Kranke so isoliert werden müssen, aber wir können heute rückblickend sagen, in Europa hätten im Mittelalter durch diese Art von Isolation Millionen von Menschenleben gerettet werden können, im Zusammenhang mit Lepra und Pest. Aber das dauerte sehr, sehr lange, bis man dann schließlich diese Siechenhäuser einführte, in denen Kranke so von der übrigen Gesellschaft getrennt wurden, zum Schutz der Gesellschaft. Nun, wir staunen nach diesen 31 Beispielen über die Weisheit der Bibel. Und so vieles haben wir gerade in den 5 Büchern Mose in der Tora gefunden. Aber Mose war sich dessen ganz klar bewusst, was er da aufschrieb. In 5. Mose 4, Vers 5 lesen wir, wie er zum Volk sprach in seiner Abschiedsrede in den Gefilden Moabs. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr also tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Und so beobachtet und tut sie, denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker, welche alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk. Mose schreibt sich das nicht seinem eigenen Wissen zu, sondern es ist ganz klar Inspiration, göttliche Inspiration. Und tatsächlich müssen wir heute rückblickend staunen und sagen, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk. Aber eben durch Offenbarung, durch die Heilige Schrift. In dem Zusammenhang ist es interessant, den Kontrast zu sehen zwischen der Weisheit der Bibel und der Weisheit Ägyptens damals. Ägypten war ja damals, zur Zeit von Mose, eine Hochkultur. Und nach strenger biblischer Chronologie war der Auszug aus Ägypten um 1606. Und die Wüstenwanderung dauerte bis 1666. Genau aus dieser Zeit besitzen wir einen Papyrus, den berühmten Papyrus Eber. Der wird datiert auf 1550 vor Christus. Und da findet man die medizinische Weisheit Ägyptens von damals. Da wird zum Beispiel gesagt, um graue Haare zu vermeiden, soll man den Kopf bestreichen mit dem Blut eines schwarzen Kalbes, das in Öl gekocht wurde, oder mit dem Fett einer Klapperschlange. Da findet man auch Arzneimittel aus Eidechsenblut, was ja extrem infektiös ist, Schweineohren, verfaultem Fleisch sowie aus Kot von Esel, Mensch und Katze. Und wir haben gerade gesehen, wie die Bibel warnt, eben vor dem unbedachten Umgang mit Fäkalien. Wir haben alles gesehen, auch wie, was die Bibel sagt im Zusammenhang mit Aas. Das war so im Gegensatz zur Weisheit Ägyptens. Und so sehen wir, niemand kann die Weisheit der Bibel in Verbindung bringen mit der damaligen Kultur. Eben gerade da wird deutlich, dass Mose nicht beeinflusst war von der Kultur seiner Zeit, sondern er schrieb genau im Kontrast zu dem, was die Menschen damals glaubten und eben als hohe Weisheit ansahen. Wir lesen in Apostelgeschichte 7, Vers 22, und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Mose kannte diese Dinge, aber gerade das Eindrückliche ist, dass sich diese Dinge in der Bibel nicht niedergeschlagen haben. Wie wir gesehen haben, Inspiration bedeutet, dass eben das geschriebene Wort 100% das Wort Gottes ist, ohne Vermischung mit dem Menschlichen. Und da schließt sich der Kreis wieder. Wir haben begonnen in diesem ersten Teil mit 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und wir hatten auch zu Beginn schon aus Psalm 19 gelesen, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Und das Eindrückliche ist, wir haben gesehen, wie viele Gebote unverständlich waren zur Zeit von Mose. Und trotzdem erwartet Gott von den Menschen, dass sie diese Gebote annehmen, umsetzen, auch wenn sie nicht verstanden, warum. Aber wir haben die Gründe gesehen, vielfältig in Biologie, Ökologie und so weiter. Es war alles zum Guten. Und so ist es eigentlich auch mit dem Evangelium. Wenn wir den Menschen vorstellen, das Evangelium zusammengefasst in einem Satz, Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe, so wird deutlich, wenn Gott uns zeigt, das ist der Weg zum ewigen Leben, dann können wir nicht argumentieren, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie auf dem Weg der Stellvertretung und des geflossenen Blutes ewiges Leben möglich sein soll. Nun, Gott zeigt uns, das ist der Weg zum ewigen Leben. Und genauso konnte man damals nicht sagen, also das macht doch nichts, wenn die Nahrung mit Aas in Verbindung gekommen ist, ich kann das weiter essen, ich muss das nicht entsorgen, was wir alles betrachtet haben. Nun, das hätte dazu geführt, dass man eben schließlich das Leben verlor. Das Gesetz war gegeben, um das Leben hier auf Erden zu verlängern. Nicht wahr? Wir haben immer wieder im Gesetz Mose die Formulierung, auf dass du die Tage verlängerst im Lande. Und wir haben gesehen, wie tatsächlich all diese Gebote der Tora dazu dienten, das Leben hier auf Erden zu verlängern. Mose schreibt in Psalm 90, dass die Tage des Menschen sind 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und wir denken, ja, das ist ja so auch unser Erfahrungswert, aber das entsprach gar nicht der damaligen Zeit. Wir wissen aus den Pharaonenlisten, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in Ägypten zur Zeit Moses war etwa 30 Jahre. Also das Volk Israel stand im totalen Kontrast zur damaligen Lebenserwartung, wenn Psalm 90 sagt, 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Warum? Weil sie eben die Gebote der Tora hatten, die dem irdischen Volk Gottes irdisches Leben geben konnte. Die Möglichkeit, die Tage zu verlängern im Land. Und das Evangelium zeigt uns, wie wir ewiges Leben bekommen können und den ewigen Tod vermeiden können. Und so müssen wir einfach vertrauen, was Gott sagt. Und das ist nicht unbegründet, sondern eben genau begründet, weil wir wissen, dass Gott alles besser weiß als wir. Wir wechseln jetzt das Thema. Als zweites Thema unter dem Obertitel Inspiration und Autorität der Bibel wollen wir uns jetzt beschäftigen mit dem Thema Fehler und Widersprüche in der Bibel. Gibt es sie wirklich? Einige Dinge sind eine Wiederholung von dem, was wir schon heute Morgen betrachtet haben, und da gehe ich einfach ein bisschen schneller darüber hinweg. Erstens stellen wir uns die Frage, was sagt die Bibel zur Inspiration und Unfehlbarkeit der Bibel? Also wiederholen ganz kurz. 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, wörtlich Theopneustos, von Gott gehaucht. Das heißt, die Bibel ist Gottes direkte Rede in schriftlich fixierter Form. Sie ist vollkommen und irrtumsfrei, auch wenn sie über die Natur und die Geschichte spricht. Und noch einmal Psalm 19, Vers 7, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Wir sehen, die Bibel lehrt ganz klar die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Und noch Psalm 12, Vers 7, die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Nun kann jemand, ein Kritiker, sagen, ja, das glaubt ihr, einfach weil es so in der Bibel steht, aber Papier nimmt alles an. Wie können wir gegenüber Skeptikern argumentieren, dass die Bibel nachweislich Gottes Wort ist? Und das führt uns eben hier zu Punkt 2. Erfüllte Prophetie, Gottes Siegel auf die Bibel. Wir Menschen können die Zukunft über Jahrhunderte und Jahrtausende nicht voraussagen, weil wir Geschöpfe sind, gebunden an Raum und Zeit. Aber genau darin weist sich die Bibel aus, dass sie voll ist von erfüllter Prophetie. Und zwar in einer Art und Weise, wie man das nirgends findet, in irgendeiner Religion und auch nicht in der Naturwissenschaft, auch nicht in der modernen Wissenschaft, nur in der Bibel. Und das ist ein Hinweis, dass der, der durch die Bibel zu uns spricht, jemand ist, der über Raum und Zeit steht. Der also Raum und Zeit nicht unterworfen ist. Und das bedeutet, er ist der Ewige. Da ist zunächst die messianische Prophetie zu nennen. Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Der Messias ist der im Alten Testament verheißene Erlöser für Israel und alle Völker der Welt. Ich weiß noch, als ich 14 Jahre alt war, da schenkte mir jemand ein Buch von einem amerikanischen Juden, John Meldau, der Messias in beiden Testamenten. Und dieses Buch hat mich so überwältigt, wie die Prophetie der Bibel sich so eindrücklich erfüllt hat, im Detail. Aber dieses Buch behandelt ja nur einen Teil dieser über 300 Prophezeiungen. Und ich fand kein anderes Buch, das alle behandeln würde. Und so hatte ich damals dann begonnen, für mich eine Liste zu erstellen. Ich habe dann das ganze Alte Testament durchgearbeitet und jedes Mal, wenn ich eine Prophetie gefunden habe, die sich in Jesus Christus erfüllt hatte, habe ich die in die Liste aufgenommen. Und ich habe begonnen, wirklich bescheiden mit erstens, zweitens, drittens und so weiter und bin schließlich angelangt bei 299, 300, 301, 302. Und das hat mein Vertrauen, mein Glaube in die Inspiration der Bibel dermaßen gestärkt, sodass man verstehen kann, auch damals auf dem Gymnasium, wenn Lehrer oder auch Mitschüler sich kritisch über die Bibel geäußert haben, dass ich dann die erfüllte Prophetie genommen habe als Argument. Und erleben durfte, nie war es einem Lehrer irgendwie möglich, vernünftig dagegen zu argumentieren. Diese Prophezeiungen sind ganz konkrete Prophezeiungen. Es ging darum, dass er Nachkomme war von David, was durch die Geschlechtsregister ja nachgewiesen werden konnte, die im Judentum vorhanden waren bis zum Jahr 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem zerstörten und die Geschlechtsregisterarchive wurden verbrannt. Aber davor konnte man im Prinzip von jedem Juden genau den Stammbaum vorweisen. Und so konnte nachgewiesen werden, dass Jesus ein Sohn Davids war. Er sollte in Bethlehem geboren werden, als Fürst im Jahr 32 nach Christus auftreten. Wenn man die Jahrwochen aus Daniel 9 berechnet, kommt man für das Auftreten des Messias als Fürst genau auf das Jahr 32. Er sollte durch die Masse seines eigenen Volkes abgelehnt werden, gekreuzigt werden, Hände und Füße durchgraben, Psalm 22. Dann als Folge der Verwerfung des Messias sollte Jerusalem und der Tempel zerstört werden, was im Jahr 70 ja erfüllt wurde, als die Römer Jerusalem dem Erdboden gleichmachten und den zweiten Tempel vollständig vernichteten. Darauf sollte das jüdische Volk unter alle Völker zerstreut werden, was ja geschehen ist in einem jahrhundertelangen Prozess ab dem Jahr 70. Und ständig sollten sie verfolgt werden unter den Völkern. Aber nebst der messianischen Prophetie können wir die Prophetie über Weltgeschichte in der Bibel vorbringen. Ich beschränke mich auf das Buch Daniel. Allein in dem Buch Daniel, das im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden ist, finden sich über 200 erfüllte Prophezeiungen. Ich habe die so Punkt für Punkt ausgezählt und bin auf über 200 gekommen. Und man kann sie mit der Geschichtsliteratur belegen, wie sie alle erfüllt worden sind. Ich habe ja das Büchlein geschrieben, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel, da behandle ich alle diese über 200 erfüllten Prophezeiungen über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Syrien, Ägypten, Israel. Und darin behandle ich ja auch ganz ausführlich ein Kapitel, alle wichtigsten Argumente dafür, dass das Buch Daniel auch wirklich vor den prophezeiten Ereignissen geschrieben worden ist. Unter anderem verweise ich auf die Sprache des Buches Daniel. Heute wissen wir ganz genau, wie Hebräisch geklungen hat im 6. Jahrhundert vor Christus. Die Grammatik des Hebräischen damals. Wir wissen, wie Hebräisch geklungen hat im 2. Jahrhundert vor Christus oder im 2. Jahrhundert nach Christus, wie die Grammatik war. Und die Kritiker, die sagen natürlich, das Buch Daniel ist eine Fälschung, wurde geschrieben im 2. Jahrhundert vor Christus, also rund 165 vor Christus. Ja, und die Tatsache ist, das Hebräische des Buches Daniel entspricht nicht der Zeit des 2. Jahrhunderts, sondern der Zeit des 6. Jahrhunderts. Und dasselbe gilt für das Aramäische, denn das Buch Daniel ist ja von Kapitel 2 bis 7 auf Aramäisch abgefasst im Original. Und wir wissen, wie Aramäisch klang im 6. Jahrhundert. Und das war verschieden von Aramäisch im 2. Jahrhundert und noch später. Aber die Grammatik des Hebräischen im Buch, des Aramäischen im Buch Daniel entspricht dem 6. Jahrhundert vor Christus. Und noch mehr, auch die Orthographie, die Rechtschreibung hat sich geändert im Laufe der Zeit, ständig im Hebräischen und auch im Aramäischen. Und die Orthographie des Hebräischen im Buch Daniel entspricht der Orthographie des 6. Jahrhunderts vor Christus. Also wir können ganz eindrücklich belegen, mit auch noch vielen anderen Argumenten, dass das Buch Daniel echt ist und es hat sich so erfüllt. Und überhaupt, das Buch Daniel spricht ja über das Kommen des Messias im Jahr 32, Daniel 9, mit den 69 Jahrwochen. Und 32 nach Christus war schon ein bisschen später als 165 vor Christus, nicht wahr? Also der Versuch der Kritiker, das Buch Daniel eben später anzusetzen, bringt nichts. Denn sie müssten ja mindestens sagen, das war nach dem Jahr 32 geschrieben. Das können sie aber nicht, weil wir eine ganze Serie von Handschriften haben von Daniel aus Qumran, die aus dem 2. Jahrhundert stammen. Und dann steht in Daniel 9, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Ja, da haben wir die Zerstörung Jerusalems und des Tempels nach der Ermordung des Messias. Das wäre 70 nach Christus. Also müsste man das Buch Daniel noch später ansetzen, nämlich nach 70 nach Christus. Ja, also die ganze Argumentation der Bibelkritik ist wirklich vollständig gescheitert. Aber wir können daneben anführen, Prophetie über Endzeit. Ich habe versucht, alle bereits erfüllten Prophezeiungen über Endzeit systematisch zusammenzustellen. Mein neuestes Buch, Leben wir wirklich in der Endzeit? Mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen, das ist jetzt gerade im Druck. Und es wird auch im Herbst in Englisch erscheinen. Da habe ich auch Listen erstellt mit diesen Prophezeiungen und erkläre da, Endzeit ist nach der Bibel nicht die Zeit des Weltuntergangs, sondern die Zeit, in der das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung wieder heimkehrt ins Land der Väter. Die erste Heimkehrwelle war 1882. Da begann das. Und über diese Zeitepoche 1882 bis 2012, da findet man über 175 erfüllte Prophezeiungen. In unserer Zeit, da kann natürlich der Kritiker nicht mehr sagen, ja, das Alte Testament ist wahrscheinlich nach 2012 geschrieben worden, nicht wahr? Ich möchte an ein paar Beispielen ganz konkret zeigen, wie das aussieht in dieser Prophetie. Wo findet man den Verlust des Landes und die weltweite Zerstreuung der Juden vorausgesagt? 5. Mose 28, Vers 63. Geschrieben um 1566 vor Christus. Mose schreibt, und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Es ist eine geschichtliche Tatsache. Ab dem Jahr 70 nach Christus wurde das jüdische Volk in einem jahrhundertedauernden Prozess wörtlich über alle 5 Kontinente der Welt zerstreut. Was heißt das, das Ende der Erde? Ganz einfach. In Hesekiel 5, Vers 5 wird gesagt, dass für Gott Jerusalem das Zentrum ist. Jerusalem, die erwählte Stadt, übrigens am Knotenpunkt der 3 Kontinente Europa, Asien, Afrika. Also diese strategische Position ist einzigartig in der Geografie. Aber die Enden der Erde, das sind die weitest entfernten Gebiete des Festlandes von Jerusalem aus gesehen. Also Südafrika zum Beispiel im Süden oder Skandinavien und Russland im Norden. Dann sagen wir Patagonien, Feuerland, die Südspitze von Südamerika oder Kanada, Alaska oder sagen wir China, Thailand, Japan, Malaysia und so weiter. Und tatsächlich wurden die Juden über alle 5 Kontinente zerstreut. Von Chile, Argentinien bis nach China, von Nordamerika bis nach Australien, von Skandinavien bis nach Südafrika. Aber auch die Rückkehr war so klar vorausgesagt. Zum Beispiel Hesekiel 36, 24 im 6. Jahrhundert vor Christus, also Jahrhunderte bevor die weltweite Zerstreuung der Juden überhaupt stattfand. Da wird schon von der Rückkehr gesprochen. Und ich werde euch, sagt Gott, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Wir sind Augenzeugen, wie 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 verschiedenen Ländern heimgekehrt sind ins Land Israel. Jetzt möchte ich noch ein paar Prophezeiungen vorstellen, die noch mehr in die Details gehen. Dazu lesen wir einfach 2 Verse aus Jesaja 11, 11 und 12. Und es wird geschehen an jenem Tage. Im Zusammenhang geht es eindeutig um die Endzeit. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes zu erwerben, der übrig bleiben wird aus Assyrien und aus Mitzrayim und aus Patros und aus Kusch und aus Elam und aus Shinear und aus Hamat und aus den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Panier erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den 4 Enden der Erde. Wir haben da eine ganze Reihe von geografischen Begriffen, nicht wahr? Von überall dort würde Gott in der Endzeit sein Volk sammeln. Es heißt hier zum zweiten Mal die Hand ausstrecken. Zum ersten Mal war es damals, als Gott mit ausgestrecktem Arm Israel aus Ägypten herausgeführt hatte, in der Zeit Moses. Aber in der Endzeit würde Gott nochmals ebenso deutlich in der Geschichte eingreifen durch die Sammlung der Juden, aber nicht nur eben aus einem Land, sondern aus ganz verschiedenen Ländern. Nun, der Begriff Assyrien bedeutet in der alten Geschichte als Kerngebiet eines großen Reiches der heutige Nordirak. Dort waren die Städte Assur, Ninive und Shinear ist die Bezeichnung für den heutigen Südirak. In 1. Mose 11 wird gesagt, dass Babylon lag im Lande Shinear. Also, diese Stelle sagt, Juden werden in der Endzeit heimkehren aus dem Nord- und dem Südirak. Im 20. Jahrhundert gab es noch eine jüdische Gemeinschaft im Irak von etwa 150.000 Menschen. Und zum Teil waren das noch Nachkommen von Juden, die damals von Nebukadnezar nach Babylon gebracht wurden, deren Nachkommen aber später nie heimgekehrt waren ins Land der Väter. Also die babylonische Gefangenschaft ging in dem Sinn weiter. 1941 war der Irak mit Nazi-Deutschland verbunden und man verübte ein Massaker, eine Massenabschlachtung an den Juden in Bagdad. Und das führte dazu, dass in der Folge Tausende von Juden geheim die Grenzen des Iraks durchdrangen und flohen. Sehr viele über Shatt al-Arab nach Iran und von dort gingen sie ins Land der Väter. Und es gab dann auch eine Zeit, wo der Irak plötzlich eine Erlaubnis gab. Man dachte, da gehen ein paar, wenn es erlaubt ist, und dann ist wieder gut. Und da meldeten sich 104.000 an. Und nach dieser Zeit, 1950 bis 1952, gab es wieder Fluchtwellen. Und so sind heute praktisch alle Juden aus dem Irak hinaus. Heute gibt es noch etwas mehr als 20 Juden im Irak, alles alte Leute. Also man kann sagen, die babylonische Gefangenschaft ist jetzt zum Ende gekommen. Alle sind gegangen und zwar wissen wir auch aus welchen Städten. Und wir können ganz genau belegen, aus dem Nordirak und aus dem Südirak. Man muss sich jetzt vorstellen, wenn es geht um Prophetie und Wahrscheinlichkeit. Ja, es hätte ja sein können, gut, Juden gehen aus Nordirak, aber aus Südirak, dort gibt es gar keine Juden. Die Bibel sagt, aus Nord- und Südirak und aus beiden Orten sind sie heimgekehrt. Aber da steht im Text weiter, sie werden heimkehren aus Mizraim und aus Patros. Mizraim ist in der Bibel der Name für Ägypten, aber ganz speziell unter Ägypten, das Nildelta. Und Patros ist der typische Ausdruck im Alten Testament für Oberägypten. Also, Jesaja 11 lehrt, Juden werden in der Endzeit aus Ober- und Unterägypten heimkehren. Und es ist so, dass es 1948 eine Gemeinschaft in Ägypten gab von etwa 80.000 Juden. Und diese Geschichte der ägyptischen Juden ist älter als 2000 Jahre. Es geht sogar noch bis auf vorchristliche Zeit zurück. Aber als der Staat Israel gegründet wurde, 1948, gab es massive Judenverfolgungen in Ägypten. Und das führte dazu, dass die ihre Koffer packten und das Land der Pharaonen verließen. Und so sind praktisch alle Juden aus Ägypten hinausgegangen. Es gibt heute vielleicht noch etwa 100 Juden in Ägypten. Die ganze Judenheit ist gegangen. Und wir wissen eben auch, aus welchen Ortschaften. Sie gingen in Unterägypten aus Kairo und Alexandria und weiter auch aus Damanhur, Damietta, Port Said, Mansura, Sifta, Benham, Mohalla, Kubra und Tanta. Aber es war ziemlich schwierig für mich, als ich diese Forschungsarbeit machte, zu ermitteln, wo lebten im 20. Jahrhundert Juden in Oberägypten. Wie hat sich die Prophetie dort erfüllt, ja? Und nach mühsamer Forschungsarbeit konnte ich schließlich belegen, dass sie auch in Fayum, Beni Suef, Minya, Aswan und Cana waren. Und diese jüdischen Gemeinschaften sind alle evakuiert worden. Ja, und eine siebte Prophetie, alles aus Jesaja 11. Merken wir, wie viele Details. Da wird doch auch gesagt, sie werden hinausgehen aus Elam. Der Ländername Elam bezeichnet das große Gebiet eines altorientalischen Reiches im Südwesten des heutigen Iran. Die elamitische Stadt Susa war früher die Hauptstadt und Winterresidenz der Könige im persischen Weltreich. Übrigens, das ist auch das Gebiet eines der großen Atomreaktoren heute im Iran, Elam. Ja, und wie hat sich das erfüllt? In den Jahren 1948 bis 1978 verließen 70.000 Juden den Iran. Und in der Folge der islamischen Revolution, als der Schah fliehen musste, da sind Zehntausende von Juden unter dramatischen Umständen aus dem Iran hinaus geflüchtet. Und wir können sagen, insgesamt emigrierten im 20. Jahrhundert etwa 100.000 Juden ins Land Israel aus dem Iran, um dann in Israel endgültig ihre neue Heimat zu finden. Auch das hat sich so erfüllt. Punkt 8, Rückkehr aus Syrien. Die Bibel sagt aus Hamad. Hamad bedeutet zweierlei. Hamad kann die Bezeichnung sein einer Stadt, entspricht der heutigen Stadt Hama am Orontes. Ja? Aber in Jesaja 11 geht es immer um Länder, nicht um Städte. All die anderen Begriffe waren Länder. Und so bezeichnet Hamad hier natürlich das Land Hama. Das wäre also eben ein Landstrich in Syrien. Und so verweist der Begriff Hamad eben auf das heutige Syrien. Und tatsächlich in den Jahren 1948 bis 1964 kehrten insgesamt 9.500 syrische Juden nach Israel zurück. Nun kommen wir zu Punkt 9, Rückkehr aus dem Sudan und aus Äthiopien. Der Bibeltext sagt, sie werden kommen aus Kusch. Der geografische Name Kusch bezeichnet in der Bibel das Gebiet südlich von Ägypten. Das heißt besonders das heutige Gebiet des Sudans. In weiter gefasstem Sinn kann es dann auch Äthiopien bedeuten, Eritrea. Kusch heißt übrigens schwarz. Und so stammen eben die Schwarzafrikaner von Hams Sohn Kusch ab, diese Nachkommen haben sich zuerst südlich von Ägypten, eben im heutigen Sudan, angesiedelt und von dort aus ausgebreitet. Also Kusch meint in der Bibel als geografischer Begriff speziell Sudan. Im 20. Jahrhundert gab es grauenhafte Verfolgungen der Juden in Äthiopien. Das führte dazu, dass ab 1977 unter sehr gefährlichen Umständen eine große Anzahl von Juden aus Äthiopien zu Fuß über die Grenze nach Sudan wanderten. Vom 21. November 1981 bis 5. Januar 1985 fand die Operation Moses statt. 8.000 bis 11.000 Juden wurden damals aus dem Sudan ausgeflogen. Aber es gab Indiskretionen in den Medien. Und dies führte leider zu einem vorzeitigen Abbruch des Unternehmens. Die arabische Welt war damals empört. Die Arabische Liga verurteilte diese Ausführung der schwarzen Juden als einen Akt der Piraterie und rassistischen Diskriminierung. Trotzdem, die USA verhandelte geheim weiter mit Khartoum, einem islamischen Land. Und so kam es zur Operation Saba. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1985 wurden mit 6 Turboprop-Maschinen vom Typ 130C des US-Luftwaffenstützpunktes bei Frankfurt ca. 1.000 Juden aus dem Sudan ins gelobte Land überführt. 1.000. Aber es ging weiter. 1991 haben ja tigrinische und eritreische Rebellen die Kontrolle von Addis Abeba übernommen. Das führte zur Flucht von Mengistu Haile Mariam. Am 24. Mai konnte die Operation Salomon durchgeführt werden. Innerhalb von 36 Stunden flogen 36 Hercules C-130S-Maschinen der El Al mehr als 14.000 äthiopische Juden aus. Um damals die Kapazität zu erhöhen, hat man vorher die Sitze aus den Flugzeugen entfernt, um die Flugzeuge einfach aufzufüllen. Und zeitweise bei dieser Aktion waren bis zu 28 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. Und die mussten auch darauf achten, dass sie kein arabisches Land überflogen. So kamen sie über das Rote Meer heim nach Israel. Und so hat sich das auch so eindrücklich erfüllt. Aber jetzt noch ein Punkt 10. Eben noch aus diesen zwei Versen, nicht wahr? Die Bibel sagt, sie werden heimkehren aus den Inseln des Meeres. Dieser Ausdruck Inseln ist sehr interessant im Hebräischen. Iyim. Iyim bezeichnet im Bibelhebräischen nicht irgendwelche Inseln. Also im Bibelhebräischen würde man eben Hawaii nicht als Iyim, zu den Iyim gehörend bezeichnen. Das ist ein engerer Begriff. Iyim bezeichnet im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres. Auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. Zwei der größten Hebräisch-Spezialisten des 19. Jahrhunderts waren eindeutig Keil und Delitzsch. Die haben einen Kommentar verfasst zum Alten Testament in 10 Bänden. Ist übrigens auch auf Englisch übersetzt und sehr billig zu erwerben. Aber sehr hilfreich. Und da in Band 1, Seite 134, erklären sie den Begriff Iyim, eben die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite, von Kleinasien bis nach Spanien. Mit anderen Worten, Iyim ist im Alten Testament der geografische Begriff für Europa. Und der Begriff kommt noch sehr oft vor im Alten Testament. Viele Bibelbücher hindurch, im Buch Esther, in den Psalmen, sehr oft in Jesaja, dann auch Hesekiel, Daniel, Zephania. Das sind alles Hinweise auf Europa. Also wer das Thema Europa in der Bibel studieren möchte, der muss den Begriff Iyim studieren. Also diese Stelle sagt, die Juden werden heimkehren aus Europa. Und tatsächlich die 5. Einwanderungswelle. Die ganze Rückkehr ab 1882 wird ja in der Geschichte eingeteilt in verschiedene Einwanderungswellen. Die 5. Welle war 1932 bis 1938. Nach Hitlers Machtergreifung flohen etwa 250.000 Juden. Und dann kam die Zeit der sogenannten Aliyah B, 1939 bis 1947, das war die sogenannte illegale Einwanderungswelle während des Zweiten Weltkrieges. Trotz massiver britischer Hürden sind tausende Juden geheim nach Palästina, wie man das Land Israel damals nannte, eingedrungen. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg und mit der Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948, da kam die große Immigration aus Europa. Aus Polen sind von 1948 bis heute 2012 über 172.000 Juden gekommen. Aus der Tschechoslowakei über 24.000, aus Rumänien über 275.000, aus Bulgarien 44.000 und so weiter. Wenn man alles zusammenzählt, sind das etwa 700.000 Juden aus Europa, aus den Iyim. Jedes Wort hat sich so eindrücklich erfüllt. Ja, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause und fahren dann weiter mit Warum vertraue ich der Bibel? Wir kommen jetzt zu Punkt 3. Warum vertraue ich der Bibel? Das ist etwas persönlich formuliert. Nicht warum vertrauen wir, sondern warum vertraue ich der Bibel? Ich kann das für mich so darlegen. Ich habe durch die erfüllte Prophetie klar erkannt, dass Jesus der Messias ist. Nun lerne ich aber, dass Jesus Christus das gesamte Alte Testament als Gottes Wort anerkannt hat. Ich lese aus Matthäus 5, Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis dass der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Hier sehen wir, das Alte Testament wird genannt das Gesetz und die Propheten. Das war ein üblicher Begriff für das Alte Testament. Und der Herr Jesus sagt, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber eben nicht ein Jota oder ein Strichlein des Gesetzes. Warum Jota? Jota ist der kleinste Buchstabe im Hebräischen. Nur ein kleines Strichlein, ja? Und dann sagt der Herr, nicht nur Jota, sondern auch kein Strichlein vergehen. Strichlein, griechisch Kerata, Hörnchen, bezeichnet Teile von gewissen Buchstaben, die wichtig sind, um zum Beispiel B und K im Hebräischen zu unterscheiden. Es gibt gewisse Buchstaben, die schreibt man fast gleich. Also Bet ist fast nicht zu unterscheiden von Kaf, aber unten, auf der unteren Linie, geht bei dem B ein Strichlein ein bisschen mehr nach rechts rüber als beim K. Und so erkennt man, das ist ein B und nicht ein K. Und der Herr sagt also, kein Jota, nicht der kleinste Buchstabe, und nicht mal diese Strichlein, die gewisse Buchstaben voneinander unterscheiden, werden verloren gehen. Und damit bezeugt der Herr ganz klar, dass Gott sein Wort bewahrt. Und der Jesus hat das ganze Alte Testament anerkannt. In Lukas 24, Vers 25, als er mit den Emmaus-Jüngern auf dem Weg war, da sagte er, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus ist griechisch für Messias, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Moses und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Damit hat der Herr Jesus ganz klar, das gesamte Alte Testament anerkannt und eben auf die erfüllte Prophetie als Bestätigung des Wortes Gottes hingewiesen. Jesus Christus gab den Aposteln seine Autorität und kündigte die Inspiration des Neuen Testamentes an. In Matthäus 10 lesen wir, dass der Herr Jesus sagte, Matthäus 10, Vers 1 zuerst, und als er seine Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Gewalt über unreine Geister, um sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen und so weiter. Die Apostel haben die Autorität des Herrn Jesus bekommen und darum sagt der Herr Jesus auch in Matthäus 10, Vers 40, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also die Apostel bekamen die Autorität des Herrn. Und wer sie ablehnen würde, würde auch dadurch den Herrn selbst verwerfen. Und nun hat der Herr Jesus die Inspiration des Neuen Testaments angekündigt in seiner Abschiedsrede in Johannes 14 bis 17. Ich lese aus Johannes 14, Vers 26. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dieses Wort hat sich niedergeschlagen in der Abfassung der vier Evangelien. Da finden wir die Erinnerung an das, was der Herr Jesus geredet hatte. Und so hat der Herr eben dieses Werk des Heiligen Geistes angekündigt im Blick auf die Evangelien. Dann Kapitel 15, Vers 26. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Hier wird das Kommen des Heiligen Geistes verkündigt im Zusammenhang mit dem Zeugnis, das die Apostel dann ablegen werden und das Zeugnis, das der Heilige Geist wirken wird. Und das hat sich ganz besonders dann niedergeschlagen in der Abfassung der Apostelgeschichte, in der wir eine Kirchengeschichte der ersten 30 Jahren der Geschichte der Kirche haben. Vom Jahr 32 bis zum Jahr 62. Und da haben wir das Zeugnis über den Herrn Jesus durch den Heiligen Geist. Und schließlich Kapitel Johannes 16, Verse 12 und 13. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Der Herr Jesus erklärt, dass er noch nicht alles sagen konnte, als er hier auf Erden war. Und darum ist klar, in den Evangelien finden wir noch nicht die ganze Wahrheit. Es sollte noch mehr kommen. Und das hat sich dann niedergeschlagen in der Abfassung der 21 Briefe der Apostel und Propheten im Neuen Testament. Da haben wir die volle Wahrheit. Und darum finden wir gerade in diesen Briefen auch diese zahlreichen Geheimnisse. In den Paulusbriefen findet man 8 Geheimnisse. Und wir müssen wissen, ein Geheimnis im Neuen Testament ist eine Wahrheit, die im Alten Testament verschwiegen war. Und erst seit dem Kommen des Heiligen Geistes enthüllt worden ist. Und so kündigt der Herr Jesus an, ich werde euch noch vieles sagen, der Geist der Wahrheit wird kommen und er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Das finden wir in den 21 Briefen. Und schließlich fügt der Herr hinzu, und das Kommende wird er euch verkündigen. Das hat sich ganz besonders niedergeschlagen in der Abfassung des letzten Bibelbuches, der Offenbarung. Die Offenbarung ist das einzige durchwegs prophetische Buch des Neuen Testaments. Und so können wir sagen, das Neue Testament besteht aus 4 Teilen, die Evangelien, die Erinnerung, die Apostelgeschichte, das Zeugnis und die Briefe, die ganze Wahrheit und die Offenbarung, das Kommende. Das Alte Testament wird ja von alters her im Judentum eingeteilt in 3 Teile. Torah, das Gesetz, Neviim, die Propheten und die Ketuvim, die übrigen Schriften. Und darum, Juden nennen das Alte Testament nicht das Alte Testament, sondern sie sagen Tanach. Das sind die 3 Konsonanten, T, N, Ch oder K. Und das ist die Abkürzung von Torah, Neviim und Ketuvim, die Schriften. Also, 3-teilig das Alte Testament, 4-teilig das Neue Testament, gibt zusammen 7 Teile für das abgeschlossene Wort Gottes. Und im letzten Buch, auf der letzten Seite, lesen wir, wer zu diesen Offenbarungen noch hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen. Und wer da wegnimmt, dem wird Gott sein Teil wegnehmen. Also das Wort Gottes ist abgeschlossen und was dort eben als Warnung hinzugefügt wird auf der letzten Seite der Bibel, das hat nicht nur Bedeutung für die Offenbarung, sondern eben für die gesamte Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift. Ganz wichtig, das Neue Testament wurde geschrieben durch die Apostel und auch durch Propheten, denn Markus war kein Apostel. Er war nicht einer der 12, die für Israel waren, für die 12 Stämme Israels. Und er war auch nicht Apostel für die Nationen, wie Paulus. Aber er war ein Prophet, das heißt jemand, der durch Inspiration geschrieben hatte. Und er war anerkannt von den Aposteln, darum nennt ihn der Apostel Petrus Markus, mein Sohn. Und der Apostel Petrus hatte, wie wir außerbiblisch überliefert haben, ausdrückt seine Bestätigung zum Markus-Evangelium gegeben. Aber wir haben auch Lukas. Er war kein Apostel, aber ein Prophet. Und der Apostel Paulus zitiert in 1. Timotheus 5 aus dem Lukas-Evangelium. Das müssen wir unbedingt aufschlagen. 1. Timotheus 5, Vers 18. Denn die Schrift sagt, die Schrift, wissen wir, ist ein Ausdruck für die Heilige Schrift, für die Bibel. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das erste Zitat über den Ochsen stammt aus 5. Mose 25, Vers 4. Aber das zweite Zitat, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, ist ein Zitat aus Lukas 10, Vers 7. Merken wir, der Apostel Paulus zitiert das Lukas-Evangelium auf der gleichen Ebene wie die Tora. Und er nennt beides die Schrift. Und so sehen wir, wie der Apostel Paulus als Apostel Lukas als inspirierten Propheten anerkannt hatte. Und nun bleiben noch Jakobus und Judas, die Brüder des Herrn, die eben auch von den Aposteln anerkannt waren. Und jetzt lesen wir noch einen ganz wichtigen Vers aus Epheser 2, 20. Da geht es um die Gemeinde gesehen als ein geistliches Haus, ein heiliger Tempel. Epheser 2, Vers 20, da steht, die Gläubigen sind aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geiste. Hier wird gesprochen über die Grundlage der Kirche, der Gemeinde, als die Grundlage der Apostel und Propheten. Das ist die Basis für die Gemeinde. Das Wort der Apostel und der Propheten, die durch die Apostel anerkannt waren. Das sind die neutestamentlichen Propheten gemeint. Und es war eben so, schon beim Tempel in Jerusalem. Der Tempel war ja gebaut auf den Felsen des Berges Zion. Und wir wissen, der Herr Jesus ist der Fels, auf dem die Gemeinde als Tempel Gottes gebaut ist. Matthäus 16, auf diesen Felsen. Das bezieht sich auf das Bekenntnis von Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und dann sagt er zu Petrus, du bist Petros. Ja? Und auf diese Petra, auf diesen Felsen, mit Griechisch Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Petros heißt ein Stein. Er war ein Baustein. Aber die Petra, das der Fels, das ist der Herr Jesus selbst. Und im Tempel in Jerusalem war das so, das Allerheiligste war gebaut auf diesen riesigen Felsen, der heute im Felsendom zu sehen ist, in der Moschee. Und dort sieht man noch die Spuren, wo die Mauern des Allerheiligsten gebaut waren von Salomo. Aber dieser Fels ist etwas mehr als 3 Meter höher als das natürliche Felsniveau davor, wo das Heilige stand vom Tempel. Also das Allerheiligste, 3 Meter höher als das Felsniveau des Heiligen. Und in dem zweiten Tempel, zur Zeit des Herrn Jesus, hatte man diesen Höhenunterschied von 3 Metern ausgefüllt mit riesigen Steinen, die auf das Felsfundament aufgelegt worden waren. Und nun verstehen wir, Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jetzt fragt man sich, aber wie kann denn Paulus schreiben, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten? Ganz einfach. Der Herr Jesus ist der Fels. Das ist das eigentliche Fundament des Tempels. Ja? Aber auf diesem Fels wurden diese Steine als Grundlage, als Auffüllung gelegt. Und diese Steine stellen dar die Apostel und Propheten. Und alle anderen Gläubigen sind auch lebendige Steine, wie 1. Petrus 2 sagt, und die werden darauf aufgebaut. Und wenn der letzte Gläubige unmittelbar vor der Entrückung hinzugefügt werden wird, dann ist das Gebäude abgeschlossen. Es wächst jetzt zu einer Behausung Gottes im Geiste, haben wir gelesen. Nun also, das Fundament ist unten, das wiederholt man nicht oben. Noch einmal, ja? Kein Architekt macht einen solchen Unsinn. Und darum sollen wir nicht darauf hören, wenn heute Leute sagen, das apostolische Amt und das prophetische Amt werde wiederhergestellt. Das ist eine charismatische Irrlehre unserer Tage. Nein, wir haben das Fundament unten. Wir sind aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Und darum haben die frühen Christen, wenn sie prüfen mussten, gehört ein Bibelbuch wirklich zur Heiligen Schrift oder nicht, da haben sie ganz genau geprüft, ist es nachweislich von einem Apostel geschrieben worden? Von den Zwölfen oder von Paulus? Und wenn das nicht so war, wurde das Buch verworfen. Und bei Büchern, die nicht von den Aposteln waren, musste geklärt werden, sind sie geschrieben worden durch Propheten, die durch diese Apostel bestätigt worden waren. Und nur dann konnten sie es annehmen. Und das erklärt, warum man all diese Fälschungen aus dem 2., 3., 4. Jahrhundert wie Petrus Apokalypse, Petrus Evangelium, Thomas Evangelium, ist ja gemäß der heutigen Forschung etwa 140 nach Christus geschrieben worden. Thomas war schon längst tot, nicht wahr? Der letzte Apostel war Johannes und der starb im Jahr 100 etwa. Also auch eine Fälschung aus späterer Zeit oder das sogenannte Judas-Evangelium. Das sind alles Fälschungen aus späterer Zeit und sehen wir, wie die ersten Christen geprüft haben. Die sind letztlich auf keine einzige dieser Fälschungen herangefallen. Die wurden alle aufgedeckt und diese Bücher wurden abgelehnt. Und nur diese 27 Bücher, die wir im Neuen Testament haben, wurden anerkannt, weil sie eben von Aposteln und Propheten nachweislich geschrieben worden waren. Und das Interessante ist, die ganze Christenheit anerkennt im Neuen Testament nur diese Bücher. Es gibt keine Abweichung. Auch die katholische Kirche hat keine anderen Bücher fürs Neue Testament. Auch die orthodoxe Kirche oder die äthiopische Kirche. Nirgends. Weltweit besteht diese Einheit, obwohl das nie durch ein ökumenisches Konzil festgelegt worden war. Ich war, Kritiker sagen immer wieder, ja, ihr glaubt sowieso nur an diese 27 Bücher im Neuen Testament, weil da ein Konzil beschlossen hat, das sind die Bücher. Und dann muss man zurückfragen, welches Konzil hat das beschlossen? Und dann bringen sie die Leute in Schwierigkeiten. Müssen sie mal ausprobieren. Und dann wissen sie auch nicht so recht vielleicht. Und dann sagte, ja, natürlich, es gab das Konzil von Hippo, 397. Das war aber nur ein lokales Konzil. Das hatte nicht weltweite Bedeutung, wie die sogenannten ökumenischen Konzile. Das waren Konzile, die für die ganze Christenheit Bedeutung hatten. Da wurde über die Bücher des Neuen Testaments gesprochen. Aber es gibt kein einziges ökumenisches Konzil, das diese Bücher festgelegt hatte. Und trotzdem entstand diese Einheit in der gesamten Christenheit, was diese Bücher anbetrifft. Das ist ein Wunder. Aber erklärt sich eben dadurch, der Kanon, also die Bücher, die zur Bibel gehören, musste nie beschlossen werden durch ein Gremium. Er musste nur erkannt werden. Und das ist etwas anderes. Den Kanon erkennen ist nicht das gleiche wie den Kanon machen oder beschließen. Und das Kriterium war also ganz klar. Wir haben gesehen, der Herr hat also die Inspiration des Neuen Testaments angekündigt und er hat den Aposteln die Autorität gegeben und so war es ganz klar, die Bücher, die von diesen Aposteln und von den Propheten, die durch sie anerkannt waren, die haben Gültigkeit. Und wer diese ablehnt, lehnt den Herrn ab. Das ist sehr ernst. In 1. Johannes 4 können wir das auch noch aufschlagen. Da sagt nämlich der Apostel Folgendes im Zusammenhang mit der Warnung vor falschen Propheten und wie man falsche Propheten erkennt. Da sagt er in 1. Johannes 4, Vers 4, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie Das sind diese falschen Lehrer aus den Versen 1 bis 3. Überwunden. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Merken wir, ihr, das sind die, die Johannes durch den Brief anspricht. Ihr seid aus Gott. Vers 5. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt und die Welt hört sie. Sie, das sind die Verführer. Und jetzt kommt Vers 6. Wir sind aus Gott. Wir bedeutet wir, die Apostel. Schon in 1. Johannes 1, Vers 1, was von Anfang war, was wir gesehen und gehört haben, und dann geht es darum, wie der Apostel Johannes und die anderen Apostel Zeugen waren des Herrn Jesus. Sie haben ihn gehört und gesehen. Also wir, die Apostel, sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Jetzt merken Sie, wenn irgendein Verkündiger oder ein Pfarrer sagt, ja, also das ist ein Wort von Paulus. Und Paulus hat ja sowieso auch Schwierigkeiten mit Frauen und so weiter. Dann können Sie sofort wissen, das ist der Geist des Irrtums. Weil die Bibel ganz klar sagt, wir sind aus Gott, wer Gott kennt, hört uns. Die aus Gott geborenen, die wiedergeborenen Gläubigen, die hören auf dieses Wort Gottes der Apostel und Propheten. Aber solche, die nicht wiedergeboren sind, die hören nicht darauf. Die haben ein Problem mit dem Neuen Testament. Und darum können wir hier erkennen, was kommt von dem Geist der Wahrheit und wo handelt es sich um einen Geist des Irrtums. Nun, wir haben also gesehen, warum vertraue ich der Bibel? Ich habe durch die Prophetie erkannt, Jesus von Nazareth ist der Messias. Der Messias anerkannte das ganze Alte Testament, bis auf den letzten Buchstaben. Der Messias gab den Aposteln und Propheten seine Autorität und kündigte die Inspiration des Neuen Testaments an. Und so kann ich der Aussage des Herrn Jesus voll und ganz vertrauen, im Sinn, wie der Apostel Paulus in seinem letzten Brief aus der Todeszelle in Rom schreibt, 2. Timotheus 1, Vers 12. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das ist so schön. Wissen und Glauben in eins, ja? Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das ist nicht ein blindes Vertrauen, nicht ein blinder Glaube, der keine Basis hat. Ich würde nie eine schwierige Bergtour machen mit einem selbsternannten Spezialisten. Aber ein anerkannter, bewährter Bergführer, das ist etwas ganz anderes. Und in einer schwierigen Situation würde ich vertrauen, wenn er sagt, jetzt musst du den Fuß dort aufsetzen, jetzt den anderen so, mit der Hand dort zugreifen, dann würde ich darauf gehen, aber nicht auf irgendjemand. Man muss einen Grund haben, warum man einem Bergführer vertraut. Und so ist es mit dem Glauben. Der Apostel Paulus konnte sagen, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich weiß, wer Jesus Christus ist. Damals, bei seiner Bekehrung, als er vor Damaskus auf den Boden fiel, sagte er, Herr, wer bist du? Da kannte er ihn noch nicht. Und am Ende seines Lebens sagte er, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und ich kann sagen, in all den Jahrzehnten meines Glaubenslebens habe ich erfahren, wie eine Schwierigkeit in der Bibel nach der anderen gelöst werden konnte. Immer wieder. Manchmal musste ich Jahre warten und plötzlich kam die Lösung. Und das führt uns zu Punkt 3, Probleme lösen. Wie gehen wir vor, wenn wir auf irgendeine Schwierigkeit stoßen beim Bibellesen? Da müssen wir folgende Dinge bedenken. Erstens, wir müssen Demut haben. Ich bin als Mensch sehr limitiert. Bezüglich A. Erfahrung, B. Wissen, C. Bildung, Wahrnehmung, Gesichtskreis und auch in der Logik. Ich staune, wie manchmal ganz gescheite Leute unerhörte Logikfehler machen können. Ja? Zum Beispiel, einer der größten Physiker unserer Zeit ist ja Stephen Hawking, Spezialist für Urknall. Der Mann hat in seinem neuesten Buch hat er geschrieben, das Universum habe sich selber erschaffen. Ja, also da muss man nicht viel studieren und man merkt, das ist ein völliger Unsinn. Denn etwas, das erschafft, muss ja schon da sein. Aber wenn das Universum sich selber erschaffen hat, dann müsste das Universum schon existiert haben, bevor es in die Existenz kam. Es ist ein absoluter Unsinn, aber das hat er geschrieben. Das Universum hat sich selber erschaffen. Gut, darum ich sage, wir Menschen sind limitiert in all diesen Dingen. Ich habe zum Beispiel erwähnt, Gesichtskreis. Ich weiß, als kleines Kind kannte ich nur weiße Schwäne. Und da könnte man von dieser Erfahrung her, von dieser Lebenserfahrung als Kind, könnte man zum Schluss kommen, Schwäne sind immer weiß. Aber das ist ein Fehler. Denn in Australien und in der Zwischenzeit auch an vielen anderen Orten gibt es schwarze Schwäne. Aber eben, unser Gesichtskreis kann eingeschränkt sein. Wir waren nie in Australien und wir haben den Eindruck, Schwäne sind immer weiß, aber es ist ein Fehler. Wir müssen sagen, Schwäne können weiß sein. Das ist korrekt. Zweitens, wir müssen uns bei Schwierigkeiten fragen, was sagt der hebräische, aramäische und griechische Grundtext? Wir haben im Deutschen verschiedene sehr gute Übersetzungen, wie zum Beispiel die Elberfelder, die alte Elberfelder oder die von CSV Hückeswagen oder die Schlachter-Übersetzung. Aber die letzte Autorität hat immer der Grundtext auf Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Und dann drittens, wir müssen achten auf eine exakte Berücksichtigung der Wortbedeutungen, der Grammatik, des Sprachgebrauchs. Man muss schauen, ist das Poesie? Oder ist das eine gewöhnliche Prosa-Erzählung? Handelt es sich hier um Apokalyptik? Apokalyptik, da gibt es zum Beispiel ein Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Ja, das kennen wir aus der Natur so nicht, aber in der Apokalyptik, da kommt das so vor, in der Offenbarung oder im Buch Daniel kommen solche Wesen vor, die symbolische Bedeutung haben. Dann müssen wir eben überhaupt darauf achten, ist etwas symbolisch oder ist es Geschichtsschreibung oder ist es ein Gleichnis? Ich weiß, es gibt Kritiker, die sagen, Fundamentalisten sind so beschränkt. Warum? Die nehmen die Bibel wörtlich. Ja gut, was ist daran schlecht? Ich nehme die Bibel wörtlich. Das heißt, wenn die Bibel sagt, das ist ein Gleichnis, dann nehme ich das als ein Gleichnis. Wörtlich als ein Gleichnis. Das bedeutet, das ist eine Geschichte, die so nicht geschehen ist, aber so geschehen könnte. In dieser Weise immer wieder geschieht. Ja? So funktionieren Gleichnisse. Aber wenn ich die Bibel wörtlich nehme, dann nehme ich Geschichtsschreibung in der Bibel wörtlich. Aber etwas poetisch Beschriebenes, das nehme ich so, wie es eben bildlich poetisch beschrieben ist. So nehme ich das wörtlich. Und was ist daran falsch? Also, ich habe ein Problem mit denen, die die Bibel nicht wörtlich nehmen. Denn dann wollen sie eigentlich gar nicht wissen, was die Bibel sagt, sondern sie wollen schließlich der Bibel aufdrängen, was die Bibel sagen soll. Aber wir dürfen nicht an den Text herangehen und dem Text sagen, was er uns sagen soll, sondern wir müssen den Text befragen, was er sagt. Viertens, wir müssen auch Sitten, Gebräuche, alte Gesetze, Hintergründe mit berücksichtigen. Fünftens, wir müssen die Heilsgeschichte beachten, die großen Bögen, die umfassenden Zusammenhänge, die Offenbarungsentwicklung, die unterschiedlichen Heilszeitalter. Wir haben unterschiedliche Zeiten in der Bibel, die Unschuld im Paradies. Das ist eine andere Zeit als nach dem Sündenfall. Da gelten andere Dinge. Oder die Zeit vom Gesetz vom Sinai. muss man unterscheiden von der Zeit der Gnade heute. Und die Zeit der Gnade muss man wieder unterscheiden vom tausendjährigen Reich. Und wenn man diese Unterschiede nicht macht, dann gibt es ein Durcheinander, ein heilloses Durcheinander. Und man meint überall Widersprüche zu sehen, indem man nicht achtet, dass eben gewisse Dinge für die Zeit des Gesetzes sind und andere ganz speziell für die Zeit der Gnade und so weiter. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber mit Beispielen wird alles immer klarer. Darum, viertens, Beispiele. Da lesen Leute den Schöpfungsbericht und sie kriegen schon Probleme ganz am Anfang. Also im ersten Kapitel liest man doch davon, dass Gott die Pflanzen, dritter Tag, dann die Tiere am fünften Tag und sechsten Tag geschaffen hat und dann am Schluss, am sechsten Tag, den Menschen. Aber wenn man Kapitel 2 liest, da sagen manche, da steht genau etwas anderes. Das ist ein anderer Schöpfungsbericht, Kapitel 2, sagen Kritiker. Die sagen, da wird zuerst der Mensch erschaffen und dann werden die Tiere erschaffen. Lesen wir 1. Mose 2, Vers 7. Und der Herr Gott bildete den Menschen, Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und jetzt im selben Kapitel, Vers 19. Und der Herr Gott bildete aus dem Erdboden alles Getier des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Also, hier ist doch eine andere Reihenfolge. Und so behaupten liberale Theologen, es gäbe zwei Schöpfungsberichte. Kapitel 1 mit den sieben Tagen und dann Kapitel 2 von einem anderen Autor geschrieben und eben andere Reihenfolge. Ja, was sagen wir dazu, zu diesem Widerspruch? Nun, wie gesagt, in 1. Mose 1, Vers 24 steht, und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Wesen nach ihrer Art, Vieh und Gewürm und Tiere der Erde nach seiner Art. Und es ward also. Und Gott machte die Tiere der Erde nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und jetzt Vers 26 folgt darauf, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Nun, hier lohnt es sich, wenn man gut Hebräisch kann. Es ist so, in 1. Mose 2, Vers 19 heißt es, Vayetze, das heißt, und er hatte gebildet. Oder und er bildete. Man kann Vayetzer diese Form, das ist der Narrativ im Hebräischen, die Erzählform, meistens kann man das übersetzen mit Präteritum. So wie wir erzählen. Er ging in den Wald, schlug einen Baum, kehrte damit zurück. So erzählen wir Geschichten, ja, im Präteritum. Aber die Zeitformen im Hebräischen sind ganz anders aufgebaut. Das Tempussystem im Hebräischen ist völlig anderer Art. Und da gilt Folgendes, dass die Erzählform, der Narrativ, dass der zuweilen mit einem Plusquamperfekt übersetzt werden muss. Da gibt es mehrere Beispiele, wo das ganz zwingend aus dem Textzusammenhang folgt. Und auch hier muss man das eben so übersetzen. Und der Herr Gott hatte aus dem Erdboden alles Getier des Feldes und alle Vögel des Himmels gebildet. Vayaveh heißt dann, und so brachte er sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und damit ist das Problem schon längst gelöst. Das ist ein übersetzungstechnisches Problem, wo man wissen muss, eben die Erzählform ist meistens zu übersetzen im Deutschen mit Präteritum, aber in gewissen Fällen muss sie mit Vorzeitigkeit übersetzt werden und auch so hier. Und das folgt eben auch aus der Kenntnis von 1. Mose 1. Wir haben in dem Vortrag von heute Morgen bereits behandelt das Thema, ist der Hase ein Wiederkäuer? Wir haben gesehen, oft wurde das als Fehler in der Bibel gewertet, 3. Mose 11, wo steht in Vers 6, der Hase wiederkäut. Und wir haben gesehen, dass diese Art, diese spezielle Art des Wiederkäuens, die Kekotrophie, von der modernen Wissenschaft erst am Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde. Dass Hasen effektiv ihre Nahrung zweimal fressen. Das erste Mal kommt sie dann raus als grüne Kügelchen, die werden nochmals gefressen und dann kommen die braunen Kügelchen und so wiederkäut der Hase. Die Bibel sagt nicht, er hat 4 Mägen, wie eine Kuh. Das wäre falsch. Aber die Bibel sagt, der Hase wiederkäut. Und da sehen wir ein Beispiel, wo jemand Widersprüche oder Fehler in der Bibel sieht, weil er eben noch nicht auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand ist. Da hat mir auch eine Schwester gerade heute erzählt, sie war an einem theologischen Seminar und da hat ein Hochschuldozent gesagt, also das sei ein Beispiel eben von Fehlern in der Bibel. Das mit dem wiederkäuenden Hasen. Und da muss man doch staunen. Wenn also ein Hochschuldozent, das heißt ein moderner Wissenschaftler, das heute immer noch behauptet, da haben wir einen Fehler in der Bibel, nachdem, dass er schon vor über 120 Jahren oder etwa 130 Jahren bereits geklärt worden ist, dass Hasen tatsächlich wiederkäuen. Ja, da ist das Problem der Demut. Also da sehen wir, wie eingeschränkt unser Gesichtskreis sein kann. Man kann studiert haben, man kann Professor sein an einer Uni und trotzdem ist der Gesichtskreis eingeschränkt. Aber hätte der Mann die Demut gehabt, ich stelle mich unter das Wort Gottes. Und wenn ich auch da keine Lösung weiß, Gott weiß es, warum er so gesprochen hat durch Mose. Das hätte ihn vor diesem Irrtum bewahrt. Und dann haben wir auch bereits das Beispiel angeschaut mit den Wintervorräten der Ameisen, wie das in Sprüche 6 von Salomo und in Sprüche 30 von Agur Ben-Jake gesagt wird. Die Wissenschaft meinte lange Zeit, das sei ein Fehler in der Bibel. Ameisen würden keine Wintervorräte anlegen, aber heute wissen wir, dass sie das sehr wohl tun. Das haben wir heute Morgen nicht gesehen, diesen Querschnitt durch einen Ameisenbau. Das stammt aus dem Encarta-Lexikon von Microsoft. Und sehen Sie, Microsoft ist schon weiter, ja? Hier unten sieht man die verschiedenen Kammern und ganz unten ist es hier angeschrieben mit Wintervorratskammer. Ja, die Bibel hatte recht. Ein anderes Beispiel gab es Belsazar. Ich war, wir kennen die Geschichte von Belsazar und seiner letzten Party in Babylon, die Schrift an der Wand und so weiter. Die liberale Theologie hat gesagt, das sei eine Erfindung. Und das macht ja auch deutlich, das Buch Daniel sei gar nicht von Daniel geschrieben worden im 6. Jahrhundert, sondern das hat ein anderer Mann geschrieben, viel, viel später im 2. Jahrhundert, und der hätte sich diese Person Belsazar ausgedacht. Das ist ein Märchen. Und man sehe, dass all die antiken Historiker, die alten Griechischen wie Herodot und so weiter, die kennen keinen Belsazar. Es gäbe keine Quellen, unabhängig von der Bibel, die einen Belsazar kennen würden. Also, wenn die Bibel über Belsazar spricht, dann muss das ein Märchen sein, weil alle Quellen außerhalb der Bibel, ohne Bezug zur Bibel, keinen Belsazar erwähnen. Nun, vor 1854 gab es wirklich keine bekannte Quelle, unabhängig von der Bibel, die von Belsazar sprach. Und darum hat man diesen Schluss gezogen. Belsazar sei eine erfundene Gestalt. Aber das ist keine Demut. Das ist Rebellion gegen Gott und sein Wort. Aber ab 1854 wurden keine Schrifttafeln, die aus dem 6. Jahrhundert vor Christus stammen, aus der Zeit von Daniel, authentische Tafeln entdeckt und die erwähnen Belsazar als Vizekönig von Nabonid in Babylon. Ja. Nicht mal mehr die alten, antiken Geschichtsschreiber von Griechenland wussten etwas von ihm. Das war vergessen gegangen. Aber jetzt dreht sich der Spieß und das Buch Daniel kennt ihn trotzdem. Das macht natürlich klar, das ist ein Hinweis, dass eben der Autor wirklich in der Zeit gelebt hat, wo man Belsazar noch kannte. Und noch etwas. Wer hat sich nicht schon mal gefragt, warum sagte Belsazar in Daniel 5 zu Daniel, wenn du diese Schrift an der Wand deuten kannst, so sollst du der Dritte im Königreich werden. Ja, also bitte, wenn schon der Zweite im Königreich. Ja, aber jetzt ist es klar, Belsazar war ja der Zweite. Nabonid, sein Vater, war der eigentliche König. Und er war Vizekönig. Belsazar war Vizekönig und so konnte er Daniel nur den dritten Platz anbieten. Aber da dreht sich auch der Spieß und zeigt, wie authentisch das Buch Daniel ist. Ein Theologieprofessor in der Schweiz, der in vergangenen Jahrzehnten sehr bekannt war, hat gesagt zum Buch Daniel, man könne da sehen, dass das Buch Daniel nicht von Daniel geschrieben worden ist, weil der die Geschichte gar nicht mehr richtig kennt. Das Buch Daniel spreche nämlich von einem Fantasiereich Medien. Und das widerspricht der Geschichte. Nicht wahr? Wir wissen ja wohl alle, dass es im Buch Daniel diese vier Weltreiche gibt. Daniel 2, die Statue mit den vier Teilen, und in Daniel 7 diese vier verschiedenen Tiere aus dem Meer, die Weltreiche darstellen. Und dieser Professor einer theologischen Uni in der Schweiz sagt, eben hier haben wir diese vier Weltreiche, das erste ist Babylon und dann Medien und dann drittens Persien und viertens Griechenland. Aber das sei natürlich völlig falsch. Das hat es nie gegeben, ein unabhängiges medisches Weltreich. Es gab nur das medopersische Weltreich. Das Reich, das die Meder und Perser zusammen hatten. Aber da fragt man sich, wie hat dieser Mann als Theologieprofessor die Bibel gelesen? In Daniel 5,28 sagt ja Daniel, er deutet das Wort Peres an der Wand. Peres, dein Königreich, er spricht zu Belsazar, König von Babylon, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Er sagt doch ganz klar, nach Babylon kommt das Reich der Meder und Perser. Wo erwähnt das Buch Daniel ein unabhängiges Reich Medien? Nirgends. Jetzt fragt man sich aber, warum kommt dieser Professor Baumgartner auf die Idee zu behaupten, Daniel sehe ein unabhängiges Reich? Nicht wahr? Die richtige Auslegung ist ja die, Babylon, Medo-Persien, das dritte Reich wäre das griechische Reich und dann kam das römische Reich. Ja, aber das ist natürlich ein Problem. Das römische Reich übernahm ja die Macht in Israel erst mit dem Einzug von Pompeius im Jahr 67 vor Christus. Ja? Aber die Bibelkritiker und auch dieser Baumgartner, die glauben, Daniel sei eine Fälschung von einem Mann geschrieben um 165 vor Christus. Dann wäre ja das römische Reich noch etwas Zukünftiges, nicht wahr? Und weil sie sagen, echte Prophetie gibt es ja gar nicht, ist gar nicht möglich, dann müssten sie sich eben sagen, ja, wie kann man diese vier Weltreiche in Verbindung bringen mit Dingen, die noch vor Rom waren? Und so entstand diese Fantasie, nicht im Buch Daniel als Fantasie, sondern in den Köpfen der Liberalen oder eines Liberalen, ein Fantasiereich Medien. Ja, dann kann man sagen, seht ihr, das Buch Daniel spricht über Babylon, Medien, Persien, Griechenland und natürlich das römische Reich, das kennt das Buch noch nicht. Falsch. Es spricht über vier Weltreiche, die nacheinander kommen. Das erste ist Babylon, das zweite ist Medo-Persien. Und dann kam eben Griechenland und dann kam Rom. Und so hat sich die Geschichte ereignet. Aber das zeigt, wenn man diese Demut nicht hat, sich unter das Wort Gottes zu stellen, dann kann man auf ganz, ganz verdrehte Ideen kommen. Das ist die richtige Reihenfolge. Nochmals. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Ja, und dann hat man Daniel noch angegriffen und sagte, übrigens in Kapitel 11 sieht man auch, dass der Schreiber des Buches Daniel, der kannte überhaupt nicht die Geschichte. Der schreibt dort nämlich, dass es nach dem König Kores nur noch 5 Perserkönige geben werde. Und dann sei die Geschichte der Perser fertig. Nur noch 5 Perserkönige? Lesen wir doch mal Daniel 11. Daniel 10 sagt, dass das geschrieben wurde in der Zeit von König Kores, Kyros, Perserkönig. Und jetzt steht in Daniel 11, Vers 2, und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch 3 Könige in Persien aufstehen, und der 4. wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Hier wird nicht gesagt, es werden nur noch 4 Könige kommen. Sondern hier wird gesagt, jetzt, wo wir in der Zeit von Kyros sind, werden zuerst noch 3 Könige kommen. Und dann kommt ein 4. König. Und dieser 4. ist besonders zu beachten. Der wird enorm reich werden. Reicher als alle. Und wenn er mit diesem Reichtum eine Armee auf die Beine gestellt haben wird, stark geworden ist, wird er alles in Bewegung setzen, um Griechenland zu zerstören. Und so hat sich das erfüllt. Kyros, ca. 590 bis 530 vor Christus. Dann kam, jetzt sollten noch 3 kommen, ja? Und der 4. wird reich sein. Der 2. war Kambyses, 530 bis 522. Dann kam, viele kennen den nicht, Gaumata, oder auch Pseudos Mervis genannt, der regierte nur ein paar Monate im Jahr 522 vor Christus. Danach Darius der Erste Hystaspes, 522 bis 486 vor Christus. Und jetzt kommt der 4. Xerxes der Erste, 486 bis 465 vor Christus. Das war der Mann von Esther, der ja sprichwörtlich reich wurde. Und das Buch Esther beginnt ja mit einem halbjährigen Fest, wo er seinen Reichtum ausstellte. Und tatsächlich, Xerxes hat eine Armee auf die Beine gestellt, wie die Welt das bis dahin nicht kannte. Und dann wollte er die Griechen auch noch erobern und seinem Reich einfügen. Dann hätte er ein Reich gehabt in Asien, Afrika und auch Europa. Das wollte er noch dazu. Und das hat dazu geführt, dass die Griechen, die haben sich so heldenmütig gewehrt, das haben wir vielleicht in der Schule gelernt, die sogenannten Perserkriege, die endeten mit einer furchtbaren Niederlage der Perser. Aber das hat eben dazu geführt, dass in den Griechen tiefe Narben zurückblieben. Und deshalb, 150 Jahre später, als Alexander, der Große, 20-jährig, mit 10.000 Soldaten aufbrach nach Osten, war das nichts anderes als, oder ganz wesentlich auch, ein Rachefeldzug gegen die Perser. Und so konnte er das Persische Reich erobern. Und das ist die Erklärung, warum dann eben das Dritte Reich kam, das Reich der Griechen. Also Daniel 11 sagt nicht, es kommen nur 5 Perserkönige in die Geschichte auf, sondern sagt, jetzt nach Kores kommen noch 3. Der 4. wird besonders reich sein und wird alles aufregen gegen Griechenland. Und das wird dann eben dazu führen, dass schließlich das Persische Reich fallen muss. Durch Alexander, der dann in Daniel 11 im nächsten Vers prophezeit worden war. Ja, da, Daniel 11, Vers 3. Und ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den 4 Winden des Himmels zerteilt werden. Aber nicht für seine Nachkommen wird es sein und nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat, denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden mit Ausschluss von jenen. Dieser tapfere König ist Alexander, der hat das ganze Reich erobert bis nach Indien, über den Indus hinaus. Mit 33 Jahren ist er in Babylon gestorben. Und sobald er aufgestanden ist, wird das Reich, sein Reich zertrümmert. Seine Generäle stritten sich in Bürgerkriegen um die Nachfolge und rissen das Reich Alexanders in hauptsächlich vier große Blöcke auseinander. Genauso wie es da steht. Und es war nicht für die Nachkommen von Alexander. Mit Ausschluss von jenen. Jedes Wort ist so genau. Nun, zum Schluss noch zwei Beispiele. Die Jahreszahlen im Buch der Könige. Wenn man die Könige und auch Chroniker liest, da steht ja immer wieder, wie lange der König von Israel im Norden, die 10 Stämme, regiert hat, wie lange haben die Könige regiert im Südreich, mit der Hauptstadt Jerusalem. Aber wenn man diese Zahlen miteinander vergleicht, da hat man immer Probleme gehabt, mathematische Probleme. Es geht nicht auf, es passt nicht zusammen. Und da hat man gesagt, das ist voller Fehler. Nicht wahr? Wir schauen ein Beispiel an. In Juda wird gesagt, Rehabeam habe 17 Jahre regiert, Abiam 3, Asa 41, Josaphat zunächst mal 18 Jahre. Und dann von Israel wird gesagt, Jerobeam 22 Jahre, Nadab 2, Baesa 24, Ela 2, Omri 12, Ahab 22, Ahasia 2. Und jetzt ist wichtig, das 18. Jahr von Josaphat, der hat ja 25 Jahre regiert, aber das 18. Jahr, das sei entsprechend das 2. Jahr von Ahasia. Ja? Also, bis dahin sollte das genau die gleiche Anzahl Jahre geben. Jetzt zählen wir da zusammen. 17 plus 3 plus 41 plus 18 gibt 79. Und dann hier, Jerobeam 22 plus 2 plus 24 plus 2 plus 12 plus 22 plus 2 gibt 86. Das ist nicht das Gleiche. So kann man weiterfahren. Es passt einfach nicht. Und das wusste man schon vor 2300 Jahren, dass es nicht passt. Denn die jüdischen Übersetzer der griechischen Bibel in Alexandria, die haben versucht, diese Zahlen zu verbessern. Sie haben alles noch schlimmer gemacht. Hieronymus, der Übersetzer der lateinischen Bibel, hat geschrieben, man soll sich nicht die Zeit nehmen, um dieses Problem zu lösen, man findet sowieso keine Lösung. Aber er selber hat an die Inspiration der Bibel geglaubt. Aber er hat einfach gesagt, wir wissen keine Lösung. Ja, was macht man damit? Nun hat man herausgefunden, unterschiedliche Zählungen in Juda und in Israel wurden angewendet. In Juda rechnete man mit einem Thronbesteigungsjahr. Ich nenne das TBJ, Thronbesteigungsjahr. In Israel, bei den 10 Stämmen, jedoch nicht. Das Thronbesteigungsjahr fällt mit dem angefangenen Jahr des Vorgängers zusammen. Die biblischen Regierungsjahre werden immer von Nissan bis Nissan, also März-April bis März-April, gerechnet. Das wissen wir aus dem Talmud. So, das müssen wir eben beachten. Nicht wahr? Stellen wir uns mal vor, ein König würde hier in Deutschland regieren, sagen wir bis Juni. Jetzt kommt sein Sohn auf den Thron. Wie sollen wir das jetzt zählen? Das war vielleicht für den verstorbenen Vater war das 30. Jahr seiner Regierung. Jetzt kommt sein Sohn und wir sagen, das ist das erste Jahr seiner Regierung. Und dann im Januar zählen wir Jahr 2. Und so weiter. Das hat eine Gefahr, weil da muss man aufpassen, dass man dieses Jahr dann nicht doppelt zählt. Nicht wahr? Als Jahr 30 und Jahr 1. Es ist ja nur ein Jahr. Und darum, diese Zählung mit dem Thronbesteigungsjahr ging so, man zählt dieses Jahr 30 in diesem Jahr. Und jetzt kommt der Sohn auf den Thron, aber das ist nun mal das Thronbesteigungsjahr. Und erst ab Januar zählen wir dann 1, 2, 3. Das ist ein Vorteil, dass man da weniger Fehler macht. Also, schauen wir uns mal an. Das wäre in dieser Zählung Thronbesteigungsjahr, dann 1, 2, 3, 4. Aber in der anderen Zählung, ohne Thronbesteigungsjahr, ist das 1, 2, 3, 4, 5. Und da haben wir da immer ein Jahr Verschiebung. So, und jetzt machen wir das mal. In Juda wird also mit dem Thronbesteigungsjahr gerechnet. Dann können wir einfach zusammenzählen. 17 plus 3 plus 41 plus 18 gibt 79. Ja? Aber hier müssen wir immer aufpassen, dass man das Jahr nicht doppelt zählt. Und darum machen wir jetzt bei Jerobeam, an der 22 zählen wir 21 Jahre. Ja, das angebrochene Jahr zählen wir nicht mit. Dann gibt es 21 Jahre. Bei Nadab nicht 2, sondern 1. Bei Esa 23. Ela 1, Omri 11, Ahab 21, Ahasia 1. Wir zählen zusammen, es gibt 79. Wir können alle Zahlen auflösen. Gibt kein Problem mehr. Und wir können eine Chronologie der Bibel erstellen, wo wir nicht eine einzige Zahl korrigieren müssen. Es geht alle auf. Ich habe eine solche Chronologie zusammengestellt. Man kann sie auch bei mir bestellen über info@rogerliebe.ch und auch eine Excel-Tabelle über die Könige. Da sieht man, das geht alles auf. Jede Zahl geht auf. Aber da musste man vielleicht warten, ja? Mindestens 2300 Jahre, um das Problem zu lösen. Und dann noch zum Schluss. Um wie viel Uhr wurde Christus gekreuzigt? In Markus 15 heißt es, es war um die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Aber in Johannes 19 lesen wir, es war aber Rüsttag des Passas, es war um die sechste Stunde. Und er, Pilatus, spricht zu den Juden, siehe euer König. Also in Markus, bereits um die dritte Stunde wird der Herr gekreuzigt. Aber in Johannes, um die sechste Stunde ist der Herr noch vor Pilatus. Wie geht das? Es gab eben damals verschiedene Zählungen. Die römische Zeitrechnung zählt die Stunden ab Mitternacht, so wie wir das tun. Und die jüdische Zeitrechnung zählt ab Sonnenaufgang, also im Durchschnitt ab 6 Uhr, ja? Nun, Markus benutzt die jüdische Zählung, Johannes die römische. Das heißt also, um 6 Uhr morgens war der Herr Jesus vor Pilatus. Und gemäß dem Markus-Evangelium, um 9 Uhr wurde der Herr Jesus gekreuzigt. Und er starb schließlich um 3 Uhr, um die 9. Stunde. Es geht alles auf. Und noch mehr, wenn wir noch den Hintergrund wissen, im Tempel wurden die Opfer immer so geopfert. Um die 3. Stunde wurde das Morgenbrandopfer aufgelegt. Dann kamen all die freiwilligen Opfer und das letzte Opfer war das Abendbrandopfer, das wurde um 3 Uhr nachmittags, also um die 9. Stunde, aufgelegt. Das heißt, der Herr Jesus war am Kreuz genau während der täglichen Opferzeiten im Tempel, als Erfüllung der Opfer. Und übrigens, im Johannesevangelium, man hätte das gut herausfinden können, in Johannes 2, da folgen doch zwei Johannesjünger dem Herrn Jesus. Und sie sagen, wo hältst du dich auf? Er sagt, kommt und seht. Dann gehen sie mit ihm. Es war um die 10. Stunde, heißt es, ja? Und dann steht dort, und sie blieben jenen Tag bei ihm. Ja, wenn die 10. Stunde würde bedeuten, um 4 Uhr nachmittags, dann kann man nicht mehr sagen, sie blieben jenen Tag bei ihm, oder? Aber wenn eben 10 Uhr, 10 Uhr morgens ist, von Mitternacht angerechnet, dann geht das. Sie blieben jenen Tag bei ihm. Und jetzt das allerletzte Beispiel, die Bekehrung des Saulus. Apostelgeschichte 9, Vers 7. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos da. Da sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Aber in dem Bericht, in Apostelgeschichte 22, 9 steht, die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ha, wie bringt man das zusammen? Einmal steht, sie sahen, und da steht, sie sahen nicht. Hörten, und dort steht, sie hörten nicht. Ist ein Widerspruch. Ich kann mich erinnern, als Teenager war ich auf dem Zürcher Bahnhof, musste auf den Zug warten, Und da habe ich jeweils so die Zeit des Wartens, wenn ich zur Schule ging oder nach Hause ging, habe ich ausgenutzt mit Traktaten verteilen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und da kam ich mit einem Mann ins Gespräch und dann habe ich ihn irgendwie auf das Problem des Zweifels angesprochen gegenüber der Bibel. Und da hat er gesagt, ja, im Moment beschäftige ihn das Thema sehr. Hat sich herausgestellt, ist ein Theologe. Und er hatte gerade eben dieses Problem, Widerspruch in der Apostelgeschichte. Wie bringt man diese Verse zusammen? Und dann habe ich ihm erklärt, in Apostelgeschichte 9 steht, sie sahen niemanden, die Männer, die mit Paulus waren, sahen niemanden. Aber in Apostelgeschichte 22 steht, sie sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht. Das ist nicht das Gleiche. Das bedeutet, sie haben keine Person gesehen, aber sie haben tatsächlich ein Licht gesehen. Und jetzt kommt noch etwas. Ich habe ihm erklärt, im Griechischen ist das so. Sie hörten die Stimme, aber sahen niemanden. Dort ist es akouo, hören, plus Genitiv. Stimme steht im Genitiv. Wörtlich, sie hörten der Stimme. Oder sie hörten von der Stimme. Ja? Aber in Apostelgeschichte 22 ist es so, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Dort ist es akouo plus Akkusativ. Sie hörten sie nicht. Und da steht, sie hörten von der Stimme. Also mit Akkusativ, sie hörten die Stimme nicht, bedeutet, sie haben den Inhalt der Rede nicht gehört, verstanden. Aber sie haben gehört, dass da jemand redet. Nur haben sie die Worte nicht verstanden. Ähnlich, wenn wir so in einer Menschenmenge sind, da hören wir, wie Menschen sprechen, nicht wahr? Es wird überall geredet, aber wir hören nicht, was geredet wird. Wir hören da eine Stimme, wir hören von der Stimme, aber den Inhalt nicht. Und so war das, diese Begleiter haben ein Licht gesehen, keine Person. Sie haben gehört, dass da jemand redet, aber sie haben den Inhalt nicht gehört. Und Paulus, er hat den auferstandenen Herrn gesehen und er hat verstanden, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ist es dir zu wenig und so weiter. Und so sehen wir, es löst sich alles auf. Aber wir müssen einfach die Demut haben, uns unter das Wort zu stellen. Und wenn Probleme in der Übersetzung sind, dann dem nachzugehen, jemanden, der das wirklich gut versteht, fragen. Oder auch bibeltreue Kommentare zu Rate ziehen. Und so können wir Probleme auflösen. Aber wir haben keine Verheißung, dass alle Probleme während unseres Lebens aufgelöst werden. Nicht wahr? Ich sehe das in meinem Leben, wie manche Dinge gelöst wurden. Die ältere Brüder, die schon beim Herrn sind, die hatten die Auflösung nie mitbekommen. Und trotzdem haben sie dem Herrn völlig vertraut, weil sie wie Paulus sagen konnten, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und so wollen wir schließen mit Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit. Das hat der Herr Jesus selber gesagt. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, danke für die Gabe deines Wortes und hilf uns, dass wir immer mehr eine tiefe Wertschätzung dafür bekommen und eine tiefe Ehrfurcht davor, dass dieses Buch wirklich dein Wort ist und Autorität hat in allen Bereichen. Und schenke uns auch die Gnade, dass sich diese Autorität auch in unserem Leben in allen Bereichen, in allen Gebieten auswirkt, dass wir keine Bereiche unseres Lebens ausklammern, sondern alles dir ausliefern und uns ganz unter dein Wort stellen. Danke, dass wir sagen dürfen mit Paulus, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Wir wissen, wer du bist, Herr Jesus, und wir wissen, wie vertrauenswürdig du bist und wie es sich lohnt, das ganze Leben und alles auf dich zu bauen, den festen Grund, den ewigen Felsen.